brauche eine Minute von euch. Wenn ihr diesen Podcast hört und mögt, gehört ihr zu denen, die Marke nicht für Dekoration halten, sondern für einen strategischen Hebel. Doch Markenführung ist heute anspruchsvoller denn je. Mehr Möglichkeiten, mehr Meinungen und auch mehr Hype. Viele Marketeers stehen unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen. Dabei gibt es sie, valide Prinzipien, belegte Erfolgsfaktoren und klare Modelle. Viele Mythen der Markenführung sind empirisch widerlegt. Trotzdem bleiben sie weit verbreitet, verschwenden Budget und verschenken Wirkung. Und aus unzähligen Gesprächen mit Markenverantwortlichen wissen wir, was am meisten fehlt, ist nicht Kreativität, sondern verlässliche Orientierung. Die Fähigkeit, den Hype von Substanz zu unterscheiden und strategische Fragen mit Selbstvertrauen zu beantworten. Genau da setzen wir an. Wenn ihr Inspiration, Orientierung und Entscheidungssicherheit wollt, dann könnt ihr Markenkraft auch live buchen. Als Keynote für euer Event, als Inhouse-Seminar für euer Team oder in unserer zweitägigen Masterclass. Uwe Munzinger und ich geben einen strukturierten Überblick über das, was Markenkraft erzeugt und Marken wachsen lässt. Fundiert, praxisnah und direkt anwendbar. Klingt interessant? Dann findet ihr mehr Infos unter markenkraft.org. Danke für eure Zeit und vielleicht bis bald. Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Eine Marke, die seit über 20 Jahren wächst, ohne klassische Markenkommunikation. Kein großes Werbebudget, keine Kampagnenstrategie im klassischen Sinne, sondern Design, Architektur, das richtige Bett, der richtige Lichtschalter, die richtige Bar in der Lobby und extrem kundenorientierte Mitarbeiter. Motel One ist so groß geworden durch Erlebnis, durch das, was man fühlt, wenn man die Tür aufmacht. Das Ehepaar Müller hat das über zwei Jahrzehnte selbst kuratiert. Ursula Schelle-Müller hat der Marke ihr Gesicht gegeben. Zimmer für Zimmer, Lounge für Lounge. Und jetzt, zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens, gibt es jemanden, der von außen kommt. Aus einer komplett anders gearteten Marketingschule. Aus der Welt der großen Botschaften, der Kampagnen, der Markenführung, ganz auch im eher klassischen Sinne. Sie kommt aus einem Konzern, der wie kaum ein anderer für gesteuerte, konsistent kodierte, kampagnengetriebene Markenkommunikation steht. Auf globaler Bühne unter enormem öffentlichen Druck. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute mit Susan Schramm. Susan war viele Jahre die Marketingchefin von McDonald's Deutschland. Als erste Frau in der Geschichte des Unternehmens in dieser Rolle. Ausgezeichnet als CMO of the Year. Und seit 2023 ist sie CMO von Motel One. Sie übernimmt damit eine Aufgabe, die es in dieser Form bei Motel One vorher nicht gab. Und sie tut das in einer Zeit, in der die Marke selbst im Umbruch ist, vom gründergeführten Familienunternehmen hin zu einer international skalierenden Gruppe. Susan, herzlich willkommen bei Markenkraft. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Wir starten immer mit dir als Mensch. Ganz simpel gefragt, wo bist du, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und was hat dich dabei geprägt?
Ich bin geboren in Schleswig-Holstein, also im hohen Norden und habe da auch also eigentlich alle meine Ferien verbracht bei meinen Großeltern. Deswegen habe ich, glaube ich, einen gewissen norddeutschen Einschlag. Aber aufgewachsen, zur Schule gegangen und alle meine ersten Prägungen habe ich in der Pfalz erfahren. Ich bin ganz klassisch als Försterstochter groß geworden. Also wie man sich das vorstellt, in einem sehr schönen
Forsthaus. Aber in der Pfalz.
Mit Dackel, allem drum und dran. Also quasi das Forsthaus Falkenau in live. Deswegen kann ich auch, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, eine sehr, sehr glückliche Kindheit gehabt und eine sehr schöne Kindheit. Und das Ganze, und das wird es, vielleicht hat das nachher meinen Weg vorbestimmt, ohne dass ich es erahnt habe, im durchschnittlichsten Dorf Deutschlands. Nämlich in Hasloch. Und ich weiß gar nicht, wer das noch kennt. Inzwischen
Natürlich.
Ist es ja kein Testmark mehr.
Ja, aber erzähl mal, genau, für unsere jungen Hörer, erklär mal, was Hasloch war.
Hasloch war quasi die Realität gewordene Truman Show. Also im Grunde genommen war Hasloch das durchschnittlichste Dorf Deutschlands, denn, also ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, aber ich glaube, der deutsche Durchschnitt hatte, was weiß ich, 2,3 Kinder, hatte ein Auto, zwei Fahrräder und ein Einfamilienhaus. was auch immer. Und dieser Durchschnitt hat sich quasi in Hasloch 1:1 gezeigt. Plus, es war ein sehr gut abgrenzbarer Raum, was damals eben TV-Schaltungen etc. betraf. Und so hat man da einen Testmarkt geschaffen von der GfK und wurde im Grunde genommen, bei jedem Einkauf hat man eine Karte vorgezeigt. Und ich erinnere mich immer noch dran, meine Eltern haben damals dafür ein Hör-zu-Abo bekommen. Bis heute wird
ich wollte mich gerade fragen, wie wurden die denn da, wie wurden die denn incentiviert?
Das Incentive war damals die Hör-zu, das Gratis-Abo. Und also ich glaube, zu der Zeit war man sich gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert. Ich habe eigentlich erst verstanden, was das alles war, als ich angefangen habe, nachher in Mannheim an der Uni zu studieren, Betriebswirtschaft zu studieren. Und dann quasi wurde mir eigentlich bewusst, ah, das war's. Aber wir waren sowieso kein sehr repräsentativer Haushalt, denn während alle meine Freunde schon quasi mit Videorekorder und den wildesten Techniken ausgestattet waren, war bei mir zu Hause immer noch dieses, nö, brauchen wir nicht, wir haben einen Fernseher, passt so. Ich musste auch noch aufstehen zum Umschalten. Das zeigt mal, wie alt ich bin. Also insofern. Ja, also bei uns wurden keine anderen Spots eingespielt, aber tatsächlich im Nachhinein, wenn man dann drauf geachtet hat, als ich älter wurde und dann, wenn ich meine Eltern besucht habe, hat man dann gesehen, es gab da Produkte, die es sonst nirgends gab. Und es wurden eben auch teilweise andere Werbung geschaltet. Plötzlich hat man ein anderes Plakat gesehen, als man es im Rest von Deutschland sehen würde. Also vielleicht hat mich also das ja schon geprägt.
Komplett quantifizierte Stadt. Aber wir halten fest, du bist also nicht digital überreizt aufgewachsen. Du
wirklich, bist, das Gegenteil. Bist also ich bin sehr, geerdet. Sehr naturnah und sehr, wirklich sehr freiheitsliebend. Ja. Quasi morgens hat man sich auf sein Fahrrad gesetzt und sich mit Freunden getroffen und ist losgezogen. Also das war eine andere Kindheit, würde ich sagen, als man sie heute hat.
Und was war damals so die Erinnerung an das erste Geld, was du verdient hast?
Das erste Geld habe ich verdient bei einem Ferienjob in einer Sektkellerei. Und das war ziemlich hart. Und dann,
das kann ich mir vorstellen. Ja, was musstest du da machen?
Flaschen von einem Band in Kisten packen und ja, also Flaschen vom Band in eine Kiste packen.
8 Stunden am Tag. Ja.
Also das war ziemlich hart. Und ja, da gibt es auch noch längere Geschichten zu, aber das erspare ich jetzt allen. Und dann habe ich tatsächlich sehr oft auf Weinfesten gejobbt. Ganz oft, das war natürlich klassisch für Schüler, wenn man in der Pfalz aufwächst, dass man auf irgendeinem Weinfest arbeitet und dort als Bedienung. Und habe später auch während meines Studiums viel jetzt in Cafés oder sowas bedient, um nebenbei Geld zu verdienen.
Ja. Und erinnerst du dich an den Moment, wo du das erste Mal eine Entscheidung getroffen hast aufgrund einer Marke? Man fängt ja so an zu konsumieren, man hat ein bisschen Geld verdient im Ferienjob, man gibt das Geld aus. Und irgendwann kommt so ein Moment, wo man vielleicht das eine Produkt dann doch unbedingt braucht, und obwohl es funktional genauso ist wie das andere. Erinnerst du dich an den Moment? Oder einen besonders prägenden Moment, ist vielleicht vorher schon passiert, aber wo du sagst, so, da kam mir nichts anderes ins Haus als diese Marke.
Also in den 80er Jahren war es ja sehr, sehr en vogue, dass man quasi auf seinen Sweatshirts große Logos trug. Also insofern, also ich glaube, in der männlichen Zielgruppe stand meistens sehr groß Boss vorne drauf. Und bei den Mädchen waren es dann, glaube ich, sehr oft Benetton. Also das war so damals so ein Punkt, das war schon cool. Und ich erinnere mich noch, ich wollte damals, das war Chiemsee. Das war so eine Marke, ich glaube, es war Chiemsee, auch so ein Sweatshirt. Und das fand ich damals auch sehr, sehr cool. Also
Der Klassiker in der Mode, in der Ich-Botschaft, die man nach außen sendet. Ja. Genau. Und dann hast du studiert in Mannheim, aber du hast auch im Ausland studiert, ne? Du hast auch in
Frankreich studiert. Ich bin erst nach meinem Abitur, also ich glaube, wie es wahrscheinlich jedem heute so geht oder den meisten geht, was macht man denn nach dem Abitur? Man denkt, man kennt die Welt und man denkt auch, man ist schon sehr erfahren und man, was kostet die Welt? Und ich war mir aber nicht so ganz klar, was ich wollte. Also ich wollte irgendwas Kreatives machen, habe mal zwischendrin überlegt, ob ich Architektur studiere, bin da dann aber von abgegangen und habe dann entschieden, dass es vielleicht eigentlich ganz cool wäre, nochmal eine Zeit lang ins Ausland zu gehen und zu überlegen, was ich denn mache. War auch so ein bisschen durch vielen Zufälle geprägt. Jetzt habe ich es dann rausbekommen. Durch viele Zufälle geprägt. Ich hatte die Chance, in in Caen in der Normandie zu studieren und habe dann da ein Jahr lang Französisch, also französische Literatur, Geschichte etc. Das war so ein Studiengang für ausländische Studenten und habe das da gemacht. Und war eine, würde ich sagen, sehr, sehr prägende Erfahrung, weil man natürlich mit 18 zieht man los und denkt, ja, man weiß alles, man kann alles. Wenn man dann plötzlich in einem fremden Land lebt und die Sprache okay spricht, würde ich mal sagen. Ich weiß, also
ist ja auch eine
Französisch war meine dritte Fremdsprache. Also es zeigt auch, ja, wie lange ich dann Französisch schon konnte. Habe dann tatsächlich dort erstmal alleine in so einem Apartment gelebt. Habe nebenbei, auch da, vielleicht hat sich das dann auch schon festgelegt, jetzt mein späterer Weg, in einem Hotel gejobbt. Nebenbei immer sonntags die Rezeption gemacht. Was sehr, sehr nett war, weil die Familie, die mir das Apartment, also das ist eine längere Geschichte, aber auf jeden Fall habe ich da immer sonntags die Rezeption gemacht. Dafür durfte ich da kostenlos wohnen und studieren und war eben sehr, sehr spannend. Aber plötzlich merkt man, wie das ist, wenn die Wäsche nicht mehr gewaschen wird, sondern man in einem Waschsalon steht und mit einer Münze das Geld quasi da reinsteckt und warten muss, bis sie fertig ist und auch noch dafür zuständig ist, ja, dass einfach immer selber gewaschen wird. Plus ein Telefon anmelden in einem Land, wo man die Sprache wirklich zu dem Zeitpunkt rudimentär sprach, ist schon lustig. Also, und es prägt einen, weil man an einem Punkt plötzlich merkt, ja, man muss sich durchbeißen, man muss an bestimmten Punkten, ja, einfach, ja, hilft auch nichts zu jammern, sondern Augen zu und durch. Und nachher war es eine ganz, ganz tolle Zeit, aber man, ich glaube, ich habe auch
am Anfang, also klingt super, erstmal romantisch, aber dann muss man auch die Zähne zusammenbeißen.
Sehr romantisch war es am Anfang, ja. Also und wie gesagt, als ich da, meine Eltern haben mich damals hingefahren und ich hatte auch typisch französisch, ich hatte ein deux chevaux, also eine Ente, und als dann meine Eltern weggefahren sind, ich dann winkend da an meinem Auto stand, ich glaube, zwei Tage später hätte ich am liebsten alle Koffer gepackt und wäre wirklich mit Pauken und Trompeten wieder nach Hause gefahren, wenn ich nicht zu stolz gewesen wäre, weil ich vorher natürlich groß erzählt hätte, ich gehe ins Ausland. Da dachte ich, nee, die Blöße kann ich mir nicht geben, das geht auf gar keinen Fall. Und habe mich dann durchgebissen und wie gesagt, nachher war es eine ganz grandiose Zeit, war also ein ganz tolles Jahr, aber am Anfang, ja.
Aber super, also finde ich total wertvoll, also weil es hat auch mit unserem Thema zu tun, weil was man da merkt, also ich habe diese Erfahrung auch zweimal gemacht und einmal auch in Brüssel habe ich gelebt und sprach auch relativ schlecht Französisch. Ich kann das total mitleiden, diese unlogische Sprache, allein schon die Zahlen, 95, da muss ich ja mitrechnen, 4 mal 20 plus 15 und dann weiß ich, dass das 95 sind. Also es ist an so vielen Stellen so schwierig.
Und nachher geht es an den Kopf, aber ich habe ja auch 2 Jahre in den USA gelebt. Und auch da dachte ich, ich spreche schon sehr gut Englisch, aber man steht dann plötzlich in diesen Alltagssituationen im Supermarkt und fragt ein Paper or Plastic. Und ich so, was meint ihr jetzt? Was meint ihr jetzt von mir? So, ob ich eine Papiertüte oder eine Plastiktüte möchte. Aber ja, man ist halt so in diesem Kontext, denkt so, und gerade wenn man jetzt noch jung ist und zum ersten Mal diese Erfahrung macht, holt einen das so, ich finde, so einen Hauch auf den Boden zurück.
Und ich habe eine super Schleife, wie wir zu unserem Thema dahin kommen. Weil was man da auch merkt, ist, dass das eigene Weltbild, was man im Kopf hat, eben nicht allgemeingültig ist. Mhm. Und das ist immer gut. Also Sarah Carter war ja kürzlich bei mir im Podcast und erstmal, sie sagt, alle sind desinteressiert an dem, was du zu erzählen hast. Ne? Consumers don't give a shit. Und das zweite ist, they think differently. Und wenn man das so im Ausland erlebt, dass man auch ganz anders auf die Welt blicken kann,
absolut,
dann ist das eine extrem gute Erfahrung, um später auch Kommunikation zu machen, die eben nicht nur dem Angler schmeckt, sondern dem Fisch, dass man es schafft, sozusagen sich hineinzudenken in die Dinge. Und dann bist du ja nach dem Studium, bist ja erstmal in die Werbeagenturwelt abgetaucht. Ne?
Absolut.
Du warst, glaube ich, hilf mir, wenn ich irgendwas vergessen habe, Haie und Partner, genau, hier auf dem Schirm, Wächter und Wächter.
Genau, auch noch, also ja, lange bei Haie und Partner, also lange, das war also meine erste Arbeitserfahrung, habe da das Local Store Marketing gemacht, also quasi so die, haben immer Spaß aufgehört, das ist der Maschinenraum der Agentur, das war quasi Regionen und einzelne Franchise-Nehmer von McDonald's betreuen. Aber würde ich mal sagen, war eine der besten Schule, die man haben konnte. Bitte?
Also es war schon von Anfang an, hast du auf McDonald's gearbeitet bei Haie und Partner?
Ja, also das war quasi, das war auch zu einem bestimmten Grad, glaube ich, auch der Trigger, weil ich, also tatsächlich, damals wurde jemand gesucht für den Account eben McDonald's und das war, glaube ich, das, was ich auch spannend fand zu dem Zeitpunkt. Agentur zum einen, auch da hatte man ja damals noch eine sehr romantische Sichtweise, wobei das wirklich eine tolle Schule war und bis heute man Kontakte und Freunde aus dieser Zeit noch hat. Aber trotzdem war McDonald's schon ein großer Trigger, zu sagen, für so eine Marke in einer Agentur zu arbeiten, war schon der Punkt, wo ich sage, ach, das ist schon spannend.
Und hat und dann natürlich, war ja auch High End Partner,
damals ist nicht wissend, aber mein Leben geprägt.
Ja, das glaube ich. Und dann hatte ja auch High End Partner auch so ein bisschen, lag ja ein bisschen außerhalb, war nicht in so einer großen Metropole, war ja so ein bisschen auf dem Land, mehr oder minder. Ne? Unterhaching, ja, Unterhaching. Ja, das passt ja. Ja,
damals auch und sehr schön, als
Nee, was war, nee, ich wollte nicht.
Nee, ich sag, damals war auch sehr schön, als irgendwie, ich liebe es, aus Deutschland quasi ja so dann seinen Siegeszug angetreten hat, wo dann immer in den USA gesagt und die Kampagne oder die Agentur aus Underhatching. Das war einfach relativ schwierig für die Underhatching.
Ja. Genau. Weil darauf wollte ich hinaus.
Und dann irgendwann nach München in die Innenstadt gezogen.
Genau, aber das war ja ungewöhnlich, dass so ein in Deutsch, also in der Provinz, also aus amerikanischer Sicht, in der Provinz entwickelte Idee plötzlich weltweit eingesetzt wird. Das war ja schon ein Riesenerfolg, ne? Das. Und du bist dann auf Kundenseite gewechselt. Da würde mich interessieren, was hast du auf der Agenturseite gelernt, was dir dann auf der Seite als Marketingverantwortliche geholfen hat?
Also ich bin ja dann auf die Kundenseite gewechselt, aber das hatte natürlich nochmal eine andere Facette, weil ich bin auf die Kundenseite gewechselt in den USA. Also ich bin ja, also meine erste Kundenerfahrung oder auf Kundenseite zu arbeiten, war ja in Chicago. Also ich habe bei McDonald's in Chicago begonnen quasi. Was mir geholfen hat, glaube ich, diese 5 Jahre an der Pulsader von McDonald's zu lernen. Also weil tatsächlich das System lebt und atmet über Franchise-Nehmer. Und das ist schon ein entscheidender Punkt zu verstehen, wie dieses System tickt. Und ich glaube, das hat mir dann nachher auch in der internationalen Arbeit sehr geholfen. Und ich glaube auch, dass man in einer Agentur schon lernt, auch da vielleicht ein bisschen dieses sich durchzubeißen, Dinge zu tun, ab und zu mal tief durchzuatmen und sagen, okay, jetzt machen wir das so. Aber man eben auch gleichzeitig viel Freiheiten hat, Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun. Und ich glaube, das hat mir später geholfen. Also ich vermute mal, in dem Wechsel auf Kundenseite zum einen den Kunden schon zu kennen. Aber auch da muss man sagen, es war trotzdem nochmal eine ganz neue Erfahrung, in den USA dann zu arbeiten und dann eben auch nochmal in einem komplett anderen Arbeitsumfeld plötzlich. Also weil USA tickt schon nochmal ganz, ganz anders, als wir Deutschen das tun. Und was mir aber auch geholfen hat, ist diese, glaube ich, die man immer so ein bisschen heraufbeschwört, aber diese deutsche Arbeitsethik, die man hat. Dieses, das will ich jetzt erledigen, das will ich jetzt tun, muss jetzt fertiggestellt werden. Was mir, glaube ich, manchmal geholfen hat, manchmal aber auch tatsächlich einen an die Grenzen geführt hat, weil ich war ja global tätig und eigentlich ist immer irgendeiner in der Welt aufgestanden, der irgendwas wollte. Und dann wird es irgendwann so dieses, ja, muss man sich auch organisieren lernen.
Ja, das glaube ich. Also das ist ganz interessant, dass den Ruf haben die Deutschen international, dass wenn ein Engländer sagt, oh ja, ja, we're gonna do this, das heißt noch lange nicht, dass das passiert. Wenn ein Deutscher sagt, ja, we're gonna do this, it's gonna happen. Ja, ja, und das empfinden die teilweise als befremdlich. Ja, die machen ja wirklich, was die sagen. Das ist doch bei uns eigentlich nur soziales Schmiermittel, dass wir sagen, dass wir das tun werden, damit jetzt hier sozusagen das Gespräch weiter im Fluss bleibt und wir uns alle gut verstehen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir das wirklich tun. Nee, ja,
das stimmt. Und das ist glaube ich, sehr deutsch. Also und man merkt dann, dass man vielleicht deutscher ist, als man das denkt, zumindest was es das betrifft.
Ja, und was war der wahrnehmbar größte Unterschied für dich, von einer lokalen Ebene, also nationalen Ebene, auf eine globale Ebene. Du hast, glaube ich, die Disney-Allianz betreut, also zwischen McDonald's und Disney. Was ist ja auch ein spannendes Thema. Aber was hast du da als, das ist super. Das ist ja auch allein aus der Markensicht wieder. Aber erzähl da gerne drüber. Aber was hast du so als größten Unterschied wahrgenommen zwischen national arbeiten und global?
Ja, tatsächlich sich auf diese ganzen unterschiedlichen Mentalitäten einzustellen und da eben auch viel zu lernen. Also muss ja sagen, ich kam von der Universität. Wie gesagt, also meine internationale Erfahrung war jetzt Frankreich und Urlaube. Aber plötzlich in einem Land zu leben und dann aber auch plötzlich, also sagen wir, ich war ja, wie du richtig gesagt hast, für diese McDonald's-Disney-Alliance zuständig. Und da ging es eben auch sehr viel um Verhandlungen, um Release-Dates verschieben von Filmen, die mit Happy Meal Relaunches oder mit Happy Launches, nicht Relaunches, sondern Happy Meal Promotions abgestimmt werden musste. Das heißt, wenn einer irgendwas verschieben wollte, war das ein Problem für den anderen. Das immer auf Länderebene. Das heißt, es gab auch viele, viele Diskussionen. Und das zum einen zu moderieren, zum anderen auch zu verstehen, wie bestimmte Länder oder wie bestimmte Regionen ticken. Also war wirklich spannend. Also wir haben einmal einen globalen Spot gemacht und diese Abstimmung mit Europa, Asien, Amerika war unglaublich. Also wo man wirklich irgendwann dachte, das gibt's doch alles gar nicht. Also weil immer einer irgendein Problem mit irgendwas hatte. Das war dann so, dass man dachte, das ist irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Also näher gelingt es dann schon, aber man muss sich wirklich in diese Mentalitäten reinfühlen und lernen. Also
wir sind ja ein Bildungspodcast. Also wenn wir den Leuten da draußen was mitgeben sollten, die dann in so eine Position rutschen, hast du irgendwas dabei gelernt, wo du merktest, da hast du dir so eine Technik angewöhnt, wie du solche kritischen Momente besser bewältigt hast oder irgendwie so ein Ding, was am Anfang, wo du dir immer eine blutige Nase geholt hast und später hast du es anders gemacht und es hat dann funktioniert. Gibt es da so etwas, was man den Leuten mitgeben kann?
Ich glaube, das ist eher ein persönliches Ding. Ich finde, es schadet immer nicht, erstmal zuzuhören. Also einfach zu verstehen und zu beobachten, wie jemand tickt. Also meine ersten Meetings in Lateinamerika, also man ist dabei, man beobachtet, man ist schon also auch aktiv dabei, aber ich finde, man bekommt ganz viel mit, wenn man seine Antennen einfach mal offen lässt oder seine Wahrnehmung mal bewusst darauf konzentriert, was passiert hier, wie agieren Menschen miteinander. Hat natürlich auch viel mit, wahrscheinlich mit Empathie zu tun, die man hoffentlich hat. Aber ich glaube, das hilft am Anfang, erstmal zu beobachten und nicht gleich als der Zampano da reinzuspringen.
Glaubst du, das fällt Frauen leichter als Männern?
Ja.
Du warst ja auch die erste Frau auf, sozusagen erste Frau im Vorstand von McDonald's.
Marketing,
da
ja.
War die im Marketing, genau. Und da war die Verweildauer der Männer, die da vorher waren, ja nicht besonders lange. Mhm. Und du hast ja richtig lange ausgehalten.
Mhm. 6 Jahre.
Worauf fühlst du das zurück so?
Ja, es sind viele Faktoren. Also zum einen ist es, also nicht einfacher würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man das System kennt. Also und vor allem aus vielerlei Facetten kennt. Also wie gesagt, ich habe im Maschinenraum angefangen bei der Agentur, habe dann ganz viele Bereiche auch innerhalb des McDonald's-Systems durchlaufen. Ich war in den USA, das heißt, man weiß so ein bisschen, wie es funktioniert. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, also war er für mich zumindest immer, ist diese Zusammenarbeit mit den Franchise-Nehmern, die natürlich ein ganz, ganz großes Mitspracherecht haben, weil das Marketingbudget ist quasi deren Geld. So. Das heißt, das ist in Anführungszeichen hatte ich 2 Chefs, einfach meinen CEO, aber natürlich auch die Gruppe der Franchise-Nehmer. Und ich glaube, wenn man das versteht und auch da eine gewisse Wertschätzung und Respekt denen gegenüber zeigt, dann kann man schon sehr, sehr gut arbeiten mit dieser Gruppe und hat ungeahnte Möglichkeiten auch in diesem Unternehmen, weil man natürlich auch mit riesigen Budgets und wahnsinnig vielen Möglichkeiten dort ausgestattet ist. Aber ich glaube, der Kern ist, man muss verstehen, wie das System funktioniert. Und den Vorteil hat man natürlich, wenn man lange dabei ist.
Hm. Und du hast wahrscheinlich dann auch mit Vorurteilen am Anfang kämpfen müssen. Gab es da so etwas, wo du sagst, okay, da hat sich das dann aufgelöst? Das war eine Aktion, das war eine Leistung oder ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt nehmen die mich wirklich ernst. Also das eine, was ja durchklingt, ist, dir konnte man ja nichts vormachen. Du wusstest ja wirklich.
Das klingt ein bisschen arrogant, aber nee, so war es nicht. Aber ich sage, ich glaube, ich habe das, also ich kenne das System oder ich kannte das System sehr gut. Mhm. Und die Menschen, die da agiert haben. Und es hat ja immer viel mit Menschen zu tun, mit denen man da interagiert, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich fand es immer wichtig, tatsächlich dieses Thema auch da zuhören und mitnehmen, was da in Kommentaren kommt. Und ich glaube, das ist was, das System verträgt ganz wenig Arroganz, zu Recht. Also ist auch selten eine angenehme Eigenschaft. Aber dieses, sie als Partner zu sehen, und ich hatte wirklich gerade jetzt in meiner Zeit dieses Franchise-Komitee, mit dem ich gearbeitet habe, auf Marketing-Ebene, wirklich ganz tolle Franchise-Nehmer, mit denen es auch wirklich Spaß gemacht hat zu arbeiten, die auch begeisterungsfähig waren und Dinge weiterbringen wollten und auch mal quasi ungewöhnliche Dinge gemacht haben. Und das hat, wie du sagst, wahrscheinlich was mit Vertrauen zu tun, dass man sich erarbeitet, weil ich auch, also mir persönlich immer wichtig war, auch nicht zu bullshitten. Also dieses, manche Dinge musste man eben auch als Unternehmen dann mal versuchen durchzubekommen, die vielleicht Franchise-Nehmer nicht so toll finden, umgekehrt. Und ich glaube, es ist immer ein Geben und Nehmen. Aber solange das in einer respektvollen Art und Weise passiert, finde ich, kann man auch viel gemeinsam erreichen. Und ich hatte da wirklich tolle Partner, mit denen es auch wirklich Spaß gemacht hat, Dinge zu machen. Und das ist auch nochmal was Entscheidendes. Mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das ist so, ist vielleicht ein besonderer Luxus, den man hat, dass man was hat, wo man wirklich, also jetzt nicht jeden Morgen und jede Sekunde, aber einfach hingeht und sagt, boah, ich arbeite für eine tolle Marke und habe da echt Lust drauf. So. Und ja, das ist auch nochmal entscheidend.
Ja, schön. Okay, also wir nehmen mit Zuhören, Killer-Kompetenz. Empathie, Wertschätzung und dann eben auch, wenn die Leute einem glauben, dass man im Sinne der Sache arbeitet, dann hat man auch mehr, ist man auch wirksamer, als wenn man daherkommt und den Leuten die Welt erklärt.
Definitiv.
Das ist gut. Du hast ja 2019 dann also einen sehr wichtigen Teil bei McDonald's verändert. Du hast also sozusagen die McDonald's-App so zum strategischen Herzstück gemacht, ne? Und ein bisschen weg von der Massenkommunikation, das musst du korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich glaube ein bisschen, also die sozusagen, es war aber ein ganz wichtiger Teil, der wurde natürlich auch beworben, ne? Sehr klar, wurde drumherum viel Kommunikation gemacht. Aber was war der Auslöser da? Also kannst du ein bisschen so die strategische Situation mit der App beschreiben, warum ihr da dann so massiv drauf gesetzt habt?
Es ist natürlich auch eine unternehmensweite Initiative gewesen. Das kam damals sehr stark auch aus dem globalen Management, die sich eben so drei große Themen vorgenommen hatten. Also das Thema Delivery damals, dann Digitalisierung. Und das war tatsächlich, diese Digitalisierung ist natürlich, hat sich ja wahnsinnig entwickelt mit App, mit diesem ganzen Mobile Marketing und so weiter. Und da hat McDonald's natürlich gesagt, okay, da muss man dabei sein. Und natürlich kam diese Initialzündung kam schon aus USA und auch von uns natürlich. Wir hatten schon immer eine App. Aber das so weiterzuentwickeln, auch im Zusammenspiel mit den Kiosken, die dann überall eingeführt wurden in den Restaurants. Also dieses ganze Thema, nicht nur App, sondern wirklich den ganzen Bestellablauf, die ganze Customer Journey viel mehr zu personalisieren, hat man einfach auch eine Notwendigkeit empfunden, weil ich glaube, es gibt unglaublich viele Daten, die man damals als McDonald's hatte, aber eben nie dieses im Detail. Also dieses zu sagen, wer kommt wann, wie oft, wie, was weiß ich, kommt der immer zum Frühstücken, kommt der dies. Also diesen Datenreichtum, der eigentlich da lag, hatte man vorher nicht. Also man wusste, also diese ganzen allgemeinen Marktforschungsdaten, die man natürlich hatte, auch bis zum Get-No. Aber die Schönheit eigentlich der quasi Personalisierung und was man damit alles machen konnte, da hat natürlich, ist einfach das Potenzial, das da drin war, hat jeder erkannt. Und insofern ist der Zug dann auch wirklich mit Vollgas losgestartet. Und Deutschland war eben auch einer der Kernmärkte, die das mit nach vorne getrieben haben. Und einfach eine spannende Reise gewesen.
Ja. Magst du ein Beispiel teilen, was dann daraus zum Beispiel abgeleitet wurde, was anders danach war? Also ob das Produkte waren oder also die Erkenntnisse, weil Daten sammeln, ne, das ist ja immer ein super Argument,
absolut.
aber dann handlungsleitend daraus was ableiten, das würde mich interessieren.
Ja, wir sind ja, ich würde mal sagen, McDonald's Deutschland war ja immer schon sehr, also sehr digital ist jetzt falsch, aber so in den Anfängen waren wir ja eins der ersten Länder, das damals so eine Crowdsourcing-Kampagne gemacht hat, wo wir auch mal gesagt haben, quasi build your own burger, also die erste quasi kleine digitale Kampagne, so. Und wo man dann gesehen hat, wenn man wirklich mal die Gäste fragt, die dann ihre eigenen Produkte entwickeln konnten, dann wurde gevotet quasi online, wer denn jetzt quasi den das beste Rezept hat, der wurde dann in der Kampagne und der Burger wurde auch tatsächlich näher eingeführt. So hat sich das schon mal irgendwie, dass man sagt, okay, da ist ein Riesenpotenzial drin, weil man viel näher am Kunden ist. Und ich glaube, wo sich natürlich viel geändert hat, ist auch zu sagen, wir haben ja, also kennt jeder die großen Coupon-Mailings von McDonald's, die ja in regelmäßigen Abständen auch verteilt werden und jeder in seinem Briefkasten findet. Aber eben auch da zu sagen, ist das noch zeitgemäß? Und da hat natürlich auch nochmal die App einen riesen Push bekommen. Und zu sagen, ist es denn richtig, dass ich jedem quasi immer das Gleiche gebe? Oder ist es nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt, also das ganz banale Beispiel, ich bin Vegetarier, bin ich nicht, aber wenn ich das denn wäre und bekomme Big Mac-Gutscheine, hilft mir das nicht so. Wie kann ich das viel, viel mehr aussteuern? Und das ist eben sehr viel klarer geworden. Oder ich habe jetzt plötzlich sehen können, was wir ganz konkret dann gemacht haben, auch Nutzungsanlässe und zu sagen, das ist jemand, der kommt immer zum Frühstück, jede Woche. Kann man den nicht eigentlich jetzt mit einem Coupon zum Beispiel oder mit einer speziellen Kommunikation nochmal dazu bringen, auch eben vielleicht auch nochmal zum Abendessen zu kommen? Also diese ganzen Themen, also Benutzungsanlässe zu schaffen in der direkten Ansprache, und das hat man früher eben nicht gemacht. Früher war es eben eher das Gießkannenprinzip, zu sagen, okay, one size fits all. Hat aber auch sehr gut geklappt.
Genau.
Aber diese jetzt eben nochmal eine Speerspitze.
Ja, interessant. Aber wo du gerade die Gutscheine erwähnst, das finde ich ganz interessant, weil wir haben kürzlich nämlich den Einfluss von Giftcards, also wirklich Gutscheine, also Karten, ne, auf die Wahrnehmung von Handelsmarken untersucht und haben gesehen, dass sowohl bei Käufern als auch bei Empfängern die einmal die Resonanz an allen Touchpoints zugenommen hat. Also war wie so eine Brausetablette für die gesamte Markenkommunikation. Also man nimmt die Marke überall stärker wahr, bewertet sie besser und hat auch noch ein stärkeres Markenbild. Deshalb wundert mich, dass, ich glaube, McDonald's Deutschland setzt es bis heute. Sozusagen die Starbucks-Karte ist ja ein anderes Beispiel, ein Riesenerfolg, wo neben dem wirtschaftlichen Teil, dass ein Großteil der Guthaben da direkt sozusagen gewinnneutral als Cashflow-Injektion funktioniert. Aber die Starbucks-Karte war ja auch ein Riesenerfolg. Warum hat McDonald's zumindest in Deutschland das nie gemacht? Also ist er immer nur mit diesen Gutscheinen und Coupons gearbeitet?
Also sagen wir, also zu meiner Zeit, wir haben es mal versucht, es war damals, aber es ist jetzt auch ein bisschen schon eine ganze Weile her, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte es damals einfach eine Problematik, was die interne Verrechnung mit, also ja, Franchise-Nehmer, selbstständige Unternehmen. Also
wo die Erträge oder die sozusagen das Schlummergeld oder die Breakage verbucht wird.
Also es war nicht so einfach. Also wenn ich jetzt aber nicht, dass ich was Falsches sage, also falls jemand den Podcast hörst und das nochmal berichtigen kann, aber ich erinnere mich, dass es, glaube ich, der Grund war, dass wir das intern in der Verrechnung so kompliziert wurde, dass quasi der Gutschein ja bei einem Franchise-Nehmer zum Beispiel gekauft werden kann und dann beim anderen eingelöst.
Genau, und wer kriegt jetzt das Geld?
Richtig. Mhm. Also okay. Es war also nicht ganz, also wahrscheinlich vielleicht hat man es inzwischen auch schon gelöst, das weiß ich nicht, aber damals war das so ein sehr, sehr komplizierter Prozess und war dann irgendwie, da stand Aufwand und Wert nicht gegeneinander.
Also. Ja, in Österreich ja, aber in Deutschland.
Ja, aber wenn es in Österreich geht, müsste es eigentlich in Deutschland auch gehen. Aber da, ich sag ja, kann ich.
Kommt ja vielleicht noch.
Nicht, dass meine ehemaligen McDonalds-Kollegen jetzt gerade aufschreien und sagen, Gottes Willen.
Nee. Aber es war eine sehr interessante Erkenntnis, weil man denkt so, wie so eine Gutscheinkarte, ist das ein wichtiger Markentouchpoint? Wie kann denn das sein? Aber wenn man mal psychologisch drüber nachdenkt, ich kaufe so eine Geschenkkarte, ich will die verschenken, meinem Neffen und was weiß ich. Und dann ist ja die Psychologie auch so, ich will ja nicht blöd dastehen vor ihm. Ja? Genau. Und das heißt, danach bin ich total, mein Gehirn ist total aufgespannt auf alle Markensignale. Ja, klar, das war eine gute Entscheidung. Der wird sich riesig darüber freuen. Dann gibt es den Moment der Übergabe, emotional besetzt, und die Marke spielt da eine Rolle. Und dann kriegt derjenige die Karte und dann denkt er schon drüber nach, ach, da gehe ich mit meinen Freunden hin oder dann löse ich die ein. Und plötzlich ist auch dessen Gehirn total aufgespannt, alle Markensignale wegen. Also es ist, und das Tolle daran ist, der Kunde bezahlt es auch noch.
Ja.
Alle andere Formen der Markenkommunikation, ne, muss man ja als Unternehmen bezahlen. In dem Fall gibt uns der Kunde Geld. Also es ist echt, ich bin da ganz fasziniert von dieser Erkenntnis.
Aber selbst weil du das sagst mit diesen Coupons, weil wir haben, das war ja immer eine Diskussion, druckt man diese Coupons noch? Also je erfolgreicher die App auch wurde. Und wir haben damals mal so ein Research gemacht zu diesen Coupon-Heftchen. Also es hieß immer Couponbuch.
Ja, ich erinnere mich auch, ich habe die auch noch. Ich habe die auch noch eingelöst.
So, und das war wirklich, es war interessant. Also das tatsächlich, das, man hat ja immer so, ja, ist das wertig für eine Marke etc. Also dieses, so, die Leute warten oder die Menschen warten auf dieses, also die meisten sind so trainiert, dass sie genau wissen, das kommt bald wieder irgendwie eins, weil wir natürlich auch bestimmte Zeiträume hatten. Aber auch dieser Schnipsel an sich, von dem man denkt, der ist ja nicht sonderlich wertvoll. Der wird im Geldbeutel getragen und der hat eine Wertigkeit. Und die Marke ist immer wieder präsent. Also auch die hängt am Kühlschrank mit dem Magneten.
Ja, Medienwert. So, überleg mal. Die Marke hängt dann irgendwie 3 Monate am Kühlschrank.
Absolut. Ja? Und das, ich meine, also da kann man jetzt sagen, ja, aber ist das, die ist präsent und die ist im Haushalt plötzlich, also bei mir uns auch, hing die zack am Kühlschrank, wird die dahin gepinnt. So, das ist so, Und es hatte einen Wert. Also wenn man dann teilweise mal gefragt hat, was ist für dich jetzt gerade irgendwie relevanter, was ist auch schon wieder eine Weile her, aber das war dieses, es hatte einen großen emotionalen Wert, dieser Schnipsel. Und das hätte ich niemals im Vorfeld gedacht, dass ich, naja, das ist halt günstig. Also das wird genommen, weil man den, aber nein, das hat auch dieses, man trägt es im Geldbeutel, man hat ihn dabei. Das war so, ja.
Deshalb haben wir die, wir haben da ein White Paper drüber geschrieben, das haben wir auch Branded Money genannt.
Ja.
Das ist im Endeffekt Branded Money.
Ist so.
Ja, super. Und was auch interessant ist, wir wissen ja, dass wenn wir irgendwas kaufen, dass unser Gehirn damit sozusagen, wenn wir Geld ausgeben müssen, dann findet unser Gehirn das nicht toll. Das ist wie Schmerz. Also wir wissen, dass im Gehirn im gleichen Bereich gefeuert wird, wie wenn ich mir einen Finger schneide. So, und
so schlimm.
Aber in dem Moment, ja, es ist nicht ganz so schlimm, nicht ganz so intensiv, aber es ist wie, als würde ich mir einen Finger schneiden. So, aber in dem Moment, dagegen steht natürlich der Wert, den ich bekomme. Ne? Also das Belohnungszentrum wird aktiviert. Und mittlerweile können die im MRT, also im Magnetresonanztomographen, können sie voraussagen, ob jemand kaufen wird oder nicht, indem sie einfach die Ladung des Belohnungszentrums mit dem Ladung des Schmerzzentrums vergleichen. Und wenn Belohnung mehr, Schmerz weniger, dann wird gekauft. Und jetzt hier der Gutschein, weil du gerade sagst, jetzt gehe ich da rein und ich kriege ja den vollen Wert des Menüs. Hab aber reduzierten Schmerz.
Mhm.
Und dass das natürlich auf die Marke positiv abstrahlt, ist ja offensichtlich.
Absolut.
Das heißt, das ist ein super, super Moment.
Absolut.
Also für alle da draußen, Bildungspodcast, denkt darüber nach, wie ihr solche Momente für eure Kunden gestalten könnt.
Absolut.
Nochmal zurück zu McDonald's. In der Pandemie, das war ja wirklich eine Nagelprobe, ne? Und du hast da auch sehr viel Krisenkommunikation und Markenführung miteinander kombinieren müssen. Und da hast du, was uns wichtig ist, diese Kampagne 2020 im Lockdown auch gemacht, ne? Und hast dann aufgerufen, auch in dieser branchenübergreifenden Aktion, ne, zusammen gegen Corona.
Mhm. Ja, das hat mich, also fairerweise, wir waren Teil dessen.
Ihr war Teil dessen, ja. Ne? Aber das ist ja schon ein Spannungsfeld gewesen, auch als amerikanischer Konzern, wenn man sieht, was in Amerika passiert ist mit Impfgegnern und so weiter. Aber warst du da von Anfang an klar, da müssen wir dabei sein, weil ihr wart ja mit sozusagen von Anfang an dabei. Ja. War dir das Risiko klar oder hast du einfach gesagt, du fühlst das, dass das richtig ist und deshalb...
Nee, da hatte ich jetzt, ja, Risiko. Also es war tatsächlich, hat Überzeugungsarbeit gekostet. Und das war ja eine relativ schnelle Aktion, die damals gemacht wurde. Aber wie du sagst, ich hatte das Gefühl, dass es richtig ist, damit zu machen, dass es auch wichtig ist, damit zu machen. Die größere Herausforderung war, man musste ja sein Logo ändern. So. Und das ist was, ob ich die Aktion mache, das musste ich quasi mit meinem CEO. So. Also wie gesagt, das ist ja, was ich gesagt habe. Also man konnte bei uns wirklich, ich hatte einen unglaublichen Gestaltungsspielraum mit meinem damaligen CEO Holger Beek. So, also es war so, das war nicht das Problem, sondern dieses, ich weiß nicht, ich habe nachts Gespräche mit USA geführt, um zu sagen, okay, wir ändern das jetzt. Also wo dürfen wir ran? Deswegen haben wir ja auch nachher den Claim quasi, der hat nicht das Logo, also wir haben so ein bisschen, sind auch ein bisschen, ja, an der Grenze entlang gegangen von dem, was jetzt quasi global, glaube ich, jetzt, aber am Ende, das Ergebnis hat alles gerechtfertigt. Also, und
kannst du kurz diejenigen, die Kampagne nicht mehr auf dem Schirm haben, kurz beschreiben, was da gemacht wurde?
Es haben sich eben, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, über 500 Unternehmen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die sich zusammengeschlossen haben. Und jeder hat, also es ging darum, dass man eben, dass das Impfen wichtig ist in Corona-Zeiten. Und haben ihr Logo geändert in irgendeiner Form mit einem Claim, der eben zum Impfen aufrief damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch das ist schon echt lange her. Also und ich glaube, alles, was Corona betrifft, hat man irgendwie aus seinem Gehirn teilweise gestrichen. Ich habe gerade neulich, das verwehrte man früher immer wirklich mit Inzidenzen und dies und jenes. Also weiß man alles zum Glück nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das eine gute Initiative. Alle haben sich da zusammengeschlossen, haben gesagt, sie ändern ihr Logo in einem gewissen Grad, sodass man es erkennt, aber den Claim zum Beispiel, passen den an. Also witzig, geistreich, um das eben zu zeigen, dass es eine Wichtigkeit hat für uns alle, quasi, dass alle gemeinsam für alles einstehen. Und das haben wir auch damals mit voller Überzeugung gemacht und ja, war auch richtig, das zu tun.
Ja.
Finde ich bis heute.
Jetzt steckte da, ist ja nichts passiert in dem Sinne, aber es steckt ja trotzdem ein Shitstorm-Risiko da drin, ne? Gesellschaftspolitisch aufgeladen, große Fraktionen dagegen und so weiter. Und McDonald's ist ja schon immer unter Beobachtung auch,
ja, ja.
Ne? Also ne, mit Massentierhaltung etc. Auch da wieder einfach gefragt, Umgang mit kritischen Themen, Shitstorm-Risiko, was würdest du da empfehlen für Markenverantwortliche, die in solche Situationen kommen? Hast du da irgendwas gelernt, wo du sagst, okay, vor allen Dingen in solchen Situationen 1, 2, 3 beachten?
Ja, wahrscheinlich gibt es da keine Pauschalempfehlung oder kein Pauschalrezept. Also McDonald's war, kann man sagen, ganz früher, vor meiner, also jetzt nicht, so also noch weit vor meiner Zeit, immer sehr, sehr verschlossen mit allem, was Kommunikation betraf. Und sehr, wir erzählen nichts, wir tun nichts. So. Dann hat man sich sehr stark geöffnet, war sehr viel transparenter in der Kommunikation, hat auch mal Blick hinter die Kulissen erlaubt. Also jetzt die Kommunikationsabteilung, die sie heute ist, ist völlig anders, als es früher war. Also da wird wirklich sehr offen kommuniziert, es wird in den Dialog gegangen. So. Und genau dieser Angang hilft einem, würde ich jetzt mal sagen, auch in kritischen Zeiten. Also wenn man als Unternehmen wahrgenommen wird, das transparent und ehrlich kommuniziert, es kommt natürlich jetzt auf den Grad des Problems an, muss man auch sagen. Ich glaube, es hilft nichts, irgendwie alle zu beruhigen, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, mit einer Ehrlichkeit und Offenheit zu kommunizieren, ist das Beste. Weil ich glaube, dass alles, was man vielleicht früher, ich sage gar nichts oder ich gehe nicht raus, würde ich sagen, ist irgendwann backfired es auf einen. Also meine Erfahrung jetzt aus allen, wenn es mal kritisch wurde, war eher in den offenen Dialog zu gehen. Also je nachdem, wie gesagt, muss auch wieder gucken, was jetzt, also was die Situation ist. Man kann das jetzt nicht so allgemeingültig sagen. Also bei manchen Dingen kann man auch einfach nichts dann kommunizieren. Aber im Normalfall, finde ich, wird es eher gewertschätzt, wenn man über den langen Zeitraum hinweg schon als transparentes, offenes Unternehmen wahrgenommen wird und auch dann in dem Fall eine gewisse Ehrlichkeit wahren lässt. Weil auch gerade in unseren Zeiten, glaube ich, kann man sowieso kaum noch was irgendwie hinterm Berg halten. Also und deswegen lieber auch mal eine Schwäche eingestehen, was aber, glaube ich, nicht so einfach ist für Unternehmen und gerade in den Strukturen, in denen wir alle groß geworden sind, wo man sehr stark über Kontrolle, über welche Kommunikationskanäle, wie, was. Aber ich glaube, diese Ehrlichkeit wird eher belohnt und jeder Shitstorm zieht dann auch irgendwann vorbei.
Was ich da rausziehe, ist, dass eigentlich der richtige Umgang mit dem Shitstorm weit vor dem Shitstorm beginnt.
Ja,
das heißt, du musst die Grundlage schaffen, um im Shitstorm glaubwürdig zu sein, musst du viel früher anfangen und diese Kultur der Transparenz. Und was mit dem Zugeben von Schwäche, das ist ja interessant aus der Psychologie, der sogenannte Pratfall-Effekt, der passt an der Stelle, dass viele Angst haben davor, Schwächen zuzugeben, aber in einem bestimmten Kontext, wenn deine Kompetenz etabliert ist, dann wirst du sympathischer und die Leute sind bereitwilliger, dir auch Fehler zu verzeihen, wenn du dich als menschlich zeigst, wenn du sagst, damit ringe ich noch, hier habe ich Schwierigkeiten mit, hier habe ich vielleicht ein Problem. Wenn deine Kernkompetenz da nicht angegriffen wird, dann stärkt es sogar die Wahrnehmung. Also das wurde untersucht eben mit jemandem, der in eine Situation geführt wurde und als mega kompetent dastand und beim Rausgehen sozusagen der eine verschüttete einen Kaffee ein bisschen auf seine Hose, also sozusagen eine menschliche Schwäche, die aber nichts mit der vorherigen Kompetenz zu tun hatte. Und der andere ging einfach strahlend von der Bühne ab. Und danach wurde bewertet, wie sympathisch sind die Leute, wie viel Vertrauen haben sie zu den Menschen. Und der Kaffee verschüttet hat, hat viel mehr Vertrauen bekommen von den Leuten. Das heißt, das also von der Psychologie her auch für die Marke übertragen. Das heißt, auch mal zwischendurch sozusagen, wenn da was zu berichten ist, was jetzt nicht mit der Kernkompetenz, zum Beispiel Lebensmittelvergiftung von Burgern zu tun hat.
Ja, den Krisenfall hatte ich zu Glück nie. Also insofern.
Genau. Dann kann man da sehr offen und transparent absolut mit umgehen und man kann sich auf die Psychologie verlassen, dass das der Marke eigentlich gut tut.
Ja.
Na super, da haben wir doch was Schönes rausgearbeitet. Du wurdest ja CMO of the Year. So, das ist ja, und das
in Corona-Zeiten.
In Corona-Zeiten, das ist krass. Und du sagst es damals selber, dass du bei McDonald's auch die Führungskultur verändert hast. Und das war auch ein Teil davon, wurde immer wieder erwähnt. Darf ich fragen, weil da habe ich nichts drüber gefunden. Was hast du denn anders gemacht? Was war denn dein Einfluss auf die Führungskultur?
Das war, also vielleicht,
man sagt ja viel.
Weiß ich nicht, ob ich jetzt die Führungskultur verändert habe. Ist ja immer so.
Im Marketing geht ja nur um den Bereich.
Ich sage, das hörst du ja vielleicht auch ein bisschen raus. Ich glaube ja fest, dass, also Marke hat in meinen Augen viel, viel mit Kultur zu tun. Und ich bin überzeugt, dass ich auch eine Marke, also jetzt gerade wie McDonald's zum Beispiel, die für Lebenslust, für diese Freude und den schönen Genussmoment steht oder den kleinen Genussmoment oder für irgendwie auch viel für Spaß, dass ich den nur vermitteln kann, wenn ich auch selber ein bisschen Spaß habe an dem, was ich tue. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Also ich muss, glaube ich, auch ein Umfeld schaffen, in dem man Dinge gestalten kann, in dem man mit Leuten auch mal neue Ideen entwickeln kann. Und an manchen Dingen vielleicht auch mutig sein. Also ich hatte das Glück, ich hatte ganz tolle Agenturpartner, mit denen zusammen man das gemacht hat. Und ich bin halt, also meine Philosophie ist halt auch so in die Richtung Empowerment. Also weil ich selber weiß, wie ich gerne arbeite. Ich mag nicht, dass mir jemand auf die Finger guckt und mir jeden Schritt irgendwie vordekliniert. Mhm. Also ich lasse mich gerne an meiner Zielerreichung messen, aber wie ich da hinkomme, finde ich, mache ich schon gerne meinen Weg. Ich stimme das ab, ich nehme auch Leute mit, das ist schon wichtig, aber und ich glaube, das habe ich auch mal, bin davon ausgegangen, die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, und das war bei den meisten so, auch eben so ticken und Dinge erreichen wollen und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und deswegen hat für mich eben dieses Thema Marke, Kultur und Kultur entsteht durch Leadership, das hängt alles sehr, sehr eng zusammen. Das natürlich klingt so ein bisschen nach Phrasendrescherei, aber ich glaube, man muss tatsächlich hinter dem stehen, was man sagt. Man muss den Leuten Vertrauen entgegenbringen, dass sie Dinge bewegen können, schaffen können. Natürlich muss man es an einem bestimmten Punkt dann auch wieder abstimmen und alles zusammenführen. Aber ich glaube, diese Kultur, ich denke, glaube ich, nicht sehr hierarchisch. Also das ist, und vielleicht ist das ein Unterschied. Also ich höre gerne auch andere Stimmen, nehme andere mit rein. Das ist vielleicht, was ich gesagt habe vorhin auch mit Franchise-Nehmern, deren Meinung enorm wertvoll war. Und je nachdem, wie man sieht, manche haben gesagt, nee, das ist, wir machen Marketing und das sind Franchise. Also ich habe das anders gesehen, sondern ich glaube, das ist so ein System, ob es jetzt McDonald's heißt oder ob es Moto One heißt oder sowas, das wird stark durch das Zusammenspiel aller Kräfte, die da sind. Und nicht dadurch, dass jeder irgendwo vor sich hinmuckelt und am Ende sagt, das war meins oder komisch, hat nicht geklappt. Weil gerade jetzt Marketing ist eine Disziplin, die immer mehr mit allen vernetzt ist, die mit allen sich irgendwie abstimmen, zusammenarbeiten muss, damit sie ihre Wirkung erzielen kann. Und das war wahrscheinlich, würde ich mal sagen, der Führungsstil oder die Leadership, die ich damit reingebracht habe.
Also das nur aus meiner sozusagen N gleich 1 Beurteilung, das unterscheidet schon auch viele andere Formen von Führung und passt auch gut zu dem, was zum Beispiel Guido Heffels erzählt hat in der Markenkommunikation von Hornbach, dass er sagt, es ist genauso gut, wenn der Kunde eine gute Idee hat. Also dieses Teamgefühl sozusagen, wir sind hier gemeinsam in einem Boot und es ist egal, wo die Idee herkommt, wir müssen sie nur erkennen und dann richtig, richtig umsetzen. Also das ist ein Merkmal, was du gerade beschrieben hast. Was gut, dass wir nochmal explizit darüber gesprochen haben. Das lohnt sich. Und wir verlinken in den Shownotes dann nochmal Sprenger, Vertrauen führt. Ja, dass die Illusion, dass man alles kontrollieren kann, was seine Mitarbeiter tun, ist ja, aber dann enge Reporting-Systeme und Meeting-Marathons hindern auch an Spitzenleistung. Also vom Ziel her aus denken, von den Ergebnissen her messen und dann den Weg dahin den Leuten auch überlassen, ist hört sich nach einer Winning Combination an.
Oft.
Und jetzt kommt
nicht immer, aber oft.
Nee.
Absolut.
Ja, genau. in komplexen Systemen ist es ja wirklich so, das ist ja die Illusion von Kontrolle auch abgeben. Jetzt kommen wir zu einer Marke, die mir ganz nah am Herzen ist. Und zwar, ich bin sozusagen Kunde der ersten Stunde bei deinem jetzigen Arbeitgeber, Motel One. Und du hast 2022 dann McDonald's auf eigenen Wunsch verlassen, ne? Hast dann, glaube ich, Sabbatical noch gemacht, mal ein bisschen dich in der Welt umgeguckt. Ein bisschen, ja? Hat gut getan?
Ja, toll.
Ja. Also, war's wahrscheinlich.
Ja, es ist so, wie gesagt, ich habe also McDonald's geliebt, bis heute großer Fan der Marke. Aber es war dann auch so der Punkt, man auch dann auch mal was anderes wieder zu sehen und einfach, also für mich habe ich das sehr genossen, einfach so die einfachen Dinge mal zu machen. Das klingt jetzt blöd, aber sich morgens mit einer Zeitung mal an den Wiener Platz hier in München zu setzen, einen Kaffee zu trinken und zu gucken, was da so passiert oder sich mit einer Freundin morgens mal am Viktualienmarkt zu treffen. Also so einfache Dinge, für die man fairerweise, die man jetzt auch nicht vermisst hat, weil man sie nicht gemacht hat, aber die sehr, sehr schön sind, wenn man sie einfach mal wieder tut. Hm, Zeit zu haben.
Und dann hatte ich aber doch wieder was gereizt.
Ja, total.
Und was war das? Was war das?
Nein, ich wollte auch auf jeden Fall wieder arbeiten. Also das war jetzt nicht. Also das war so, ich glaube, ich bin jetzt kein Aussteigertyp, weil ich glaube, das hört man auch raus. Ich bin wirklich ein Markenenthusiast. Mir macht das wirklich Spaß, dieses Thema. Also ich habe für mich wirklich meine Berufung gefunden. Und dann, ja, dann schaut man sich um, man hört so, und dann kam Motor One um die Ecke, aber eher so ein bisschen unauffällig tatsächlich auf LinkedIn von einem Headhunter. Und ich dachte, ja, höre ich mir mal an. Also ich habe erst danach erfahren, dass es die Marke ist. Und dann war ich echt so, dachte ich, war das super spannend, weil ich, wie du sagst, ich bin ein großer Fan von Motor One gewesen, schon bevor ich jetzt hier angefangen habe zu arbeiten. Ich war ja viel unterwegs, auch bei McDonald's, und ich hatte immer so als Reisende vor allen Dingen, muss man sagen, das Gefühl, wenn man alleine mal unterwegs war, dass man so ein Zuhause hat. Man kannte alles, man wusste genau, was einen erwartet. Das ist auch das, was mir jetzt immer wieder gespiegelt wird, wenn mich jemand anspricht, sagt, oh, ich übernachte bei dir, dann siehst du, ich weiß genau, was ich da habe. So. Und so ging es mir auch schon, und ich hatte immer auch das Gefühl, also zum Beispiel beim Frühstücken, man ist da irgendwie durch diese ganze Lounge-Atmosphäre, so wie das aufgesetzt ist, man sitzt da und man, im Englischen heißt so dieses you blend in, das ist so dieses, man hat nicht jetzt, man sitzt nicht alleine am Tisch, alle gucken einen an und denken, ach guck mal, die kennt niemand, die Arme, sondern man hat einfach so, man fließt so rein und ist dabei. So, und das fand ich immer ein ganz, ganz angenehmes Gefühl, und die Lage war halt immer tipptopp. So, dann. Und ich fand tatsächlich jetzt von außen damals die Markenführung ganz grandios. Du hast es vorhin in deiner superschönen Einleitung ja schon gesagt. Ursula Schelle-Müller, die das wirklich so, ja, das, der Marke das Gesicht gegeben hat und geprägt hat, wusste ich damals alles jetzt so genau nicht, sondern einfach das Gefühl, das man hatte. Und dann war ich in den Gesprächen und hatte so mein erstes Gespräch, das war schon gut. Dann hatte ich, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Gespräche. Und es ging immer sehr, sehr stark um das Thema Kultur, was sehr interessant war. Also es war weniger das Fachliche, das war auch sehr nett, wo dann irgendjemand mal gesagt hat, naja, das setzen wir jetzt mal voraus bei dem Lebenslauf. Aber dieses, passt jemand in das Unternehmen rein? Da wurde unglaublich drauf geschaut. Vielleicht auch, weil es natürlich auch sehr, sehr große Fußstapfen sind, in die man tritt, muss man sagen. Also es ist wirklich sehr beeindruckende, tolle Persönlichkeit von Schelle-Müller. Also es ist so ein Fangirl, aber das ist wirklich so. Deswegen wurde da auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass man jemanden hat, der sich in diese Kultur einfügt, der da passt. Und je mehr Gespräche ich geführt habe, war zum einen war das Thema Marke, was ich ganz toll war, aber zum anderen auch die Personen, also damals Dieter Müller und Ursula Schelle-Müller, die ich wirklich extrem beeindruckend fand und faszinierend. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich glaube, hier könnte ich mich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen. Und aus einem, ja, ich höre es mir mal an, wurde ein, boah, hoffentlich klappt das.
Ja, auch wie
und,
schön.
Und es
wie
hat
schön.
Geklappt. Also.
Ja, super.
Und inzwischen auch dann, schon fast 3 Jahre. Also es ist schon, Zeit
ja,
ist wie im
ist
Flug
toll.
Vergangen.
Genau, also das, was du da beschreibst, ne, das ist ja die, und da würde ich gerne ein bisschen tiefer einsteigen, das ist ja so ein, in komplexen Systemen hat so eine Gründerpersönlichkeit. Und auch selbst, wenn man die Leute nicht live erlebt, aber das ist bei DM mit Götz Werner so gewesen, also bei wirklich extrem starken, kulturell geprägten Marken, sind ja diese Menschen, die das alles ins Leben gerufen haben, total wichtig. Deshalb, wir beide sind, ne, weil wir schon lange die Marke kennen, da draußen sind, es gibt tatsächlich noch Leute, die Motel One nicht kennen. Mhm. Und deshalb wollen wir ein bisschen einsteigen mit der Markengeschichte von Motel One. Mhm. Also ne, der Name ist ja erstmal ungewöhnlich für eine deutsche Hotelkette, Motel One. Und was war so der Idee, alles was, ne, was so sozusagen im Kurzdurchlauf, was ja. ist eigentlich der Kern?
Ja, der Kern, also wenn ich die Marke beschreiben müsse, ist auch so ein Mantrasatz, den wir haben, dieses das Wesentliche besonders machen. Also ich glaube, das sagt sehr, sehr, sehr viel über diese Marke aus. Aber gegründet zwischen vor 26 Jahren von Dieter Müller. Und also die Geschichtsschreibung sagt, die Idee wäre in einer Tiefgarage entwickelt worden. Also hier in einem Café in Haidhausen wäre die Idee entstanden. Und dann in einer Tiefgarage hätte man hier quasi in einem Container gebaut und geführt, wie viel Platz braucht denn ein Zimmer, um sich wohlzufühlen. Die Grundidee war irgendwie, muss Design teuer sein oder kann man auch quasi ein tolles Hotelerlebnis bieten zu einem vernünftigen Preis? Weil damals gab es entweder günstig, also jetzt, ich möchte jetzt niemanden hier despektierlich behandeln, aber so ein bisschen shitty.
Wir nennen keine Namen.
Ein shitty,
genau.
Oder es gab ja, eben... Ja. High-End 5 Sterne. So, aber dieses, dass es beides auf vernünftige Art und Weise verbunden wird, gab es eben nicht. Und diese Frage, muss Design immer teuer sein, stand, glaube ich, so im Raum. Und was braucht es wirklich, damit sich ein Gast wohlfühlt? So, und das wurde wohl dann da ausprobiert und so ist Motel One entstanden. So, und inzwischen hat Motel One, sind wir in 14 Ländern. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr von unserer zweiten Marke, The Cloud One, Lissabon, also Portugal, den Markt jetzt mit eröffnet. Wir haben, was kann ich denn noch alles erzählen? Wir haben über 110 Hotels. Ich könnte so viel erzählen, deswegen muss ich jetzt kurz mal mein Gehirn ordnen, wo ich denn jetzt mal strukturiert anfange, weil es sonst aus mir raussprudelt. Wie gesagt, über 110 Hotels in 14 Ländern. Und die Marke basiert eben sehr, sehr stark auf diesem Thema Qualität, Design, Lage und eben zu einem Top-Preis. Also dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das wird mantrahaft quasi durchgezogen. Also es wird kein Kompromiss beim Thema Lage gemacht. Qualität spielt eine Rolle, auch wenn keiner hinguckt. Also es sind die Details, auf die hier unglaublich viel Wert gelegt wird, in jedem Bereich. Das Thema Servicequalität oder Gastgeber aus Leidenschaft, ganz großes Thema, ist auch, was einem immer wieder zurückgespielt wird, wie toll die Mitarbeitenden sind. Also dieses eben nicht so ein antrainiertes herzlich willkommen, schädig, sondern tatsächlich ein von Herzen kommendes, dass man wirklich sich freut, dass ein Gast da ist und versucht, als Problemlöser zu agieren oder eben auch jemand, der Menschen willkommen heißt. Also es sind ganz viele Punkte, die da zusammenspielen, aber der Kern ist eben tatsächlich dieses sehr funktionale Preis-Lage-Design. Also und super, das immer durchgezogen wird.
Und jetzt ist ja immer toll, wenn andere Leute dein Lied singen. Und deshalb singe ich jetzt mal als Markenfan das Lied, einfach nur aus meiner Wahrnehmung. Ich habe mich ja viel mit Multisensorik beschäftigt und wie multisensorische Reize grundsätzlich Urteile fällen etc. Und was mich von Anfang an begeistert hat, ist das, was du mit Details sind, nicht viel, sie sind alles, dass du zum Beispiel auf der haptischen Ebene beim Motel One, alles, was du berührst, hat Qualität. Ja, also und dann andere Dinge, die dann die Baukosten zum Beispiel reduzieren, wie zum Beispiel Elektroleitungen, Aufputz verlegt in den Zimmern. Hat wahrscheinlich noch niemand gesehen. Unten dieser kleine Kabelkanal. Ja, das kostet deutlich weniger, als die Wände aufschlagen. Keine beweglichen Teile im Badezimmer, die halt kaputt gehen können. Scharniere etc. Alles ist fest verbaut. Ne? Ist auf jeden Fall Servicekosten niedriger. Aber die Armatur, die ich in die Hand nehme, ist eine Dornbracht-Armatur.
Richtig. Ja?
Und die Leuchten sind Artemide. Ja. Und die ganzen Sessel sind Design. Und das, was ich gehört habe, ist, dass am Anfang die Designmöbelhersteller auch skeptisch waren, überhaupt zu beliefern. Mhm. Weil ne, so ein Billig-Design-Hotel, wollen wir da überhaupt präsent sein? Ne? Ja. Was tut das mit unserer Markenwahrnehmung? Und heute ist ein Design-Klassiker, ist das Jakob Jensen? Ja, ne? Das ist der Stuhl. Ne? Arne Jacobsen, genau, sorry, Arne Jacobsen. Jetzt habt ihr ja, das ist ja ein ganz interessantes, jetzt habt ihr ein Signe eigentlich, ein Icon, einen echten Markencode, ein Distinctive Brand Asset, würde Jenny Romaniuk sagen, aus einem existierenden Asset gemacht. Ja, absolut. Das ist ja genial, mit der Verbindung mit der Farbe.
Mit dem Türkis.
Dann, mit dem Türkis, genau. Und dann dieses, das finde ich auch sehr interessant, die Kultur, die spürbar ist. Dieses wirklich auf die Menschen zugehen. Ich bin noch nie in einem Motel One sozusagen die abgefertigt worden, sondern als allererstes haben die alle das, was wir vorhin besprochen haben, erstmal versucht zu verstehen, was ist eigentlich das Problem, was derjenige jetzt da hat. Mhm. Ne? Und der hat mir wieder gespiegelt, ich habe verstanden, worum es geht.
Ja.
Und jetzt versuchen wir das zu lösen. Ja, und das war ganz toll. Ja, und von daher wundert es mich nicht, dass Motel One weiter wächst. Mhm. Ich hätte aus der markentechnischen Frage mal aus der Perspektive noch eine Frage. Cloud One, war das nötig, weil Motel One international nicht so stark als Name ist? Weil Motel hat ja so eine Assoziation, du warst ja auch in Amerika lange Zeit, Motel ist ja eher wirklich billig. Mhm. Ja, so diese Straßenhotels, ja, ne, die man da aus den amerikanischen Thrillern kennt, wo dann die Toten nach dem Drogendeal gefunden werden. Das passiert immer in den Motels.
Oh, man hat so ein bestimmtes Bild davon, das stimmt sofort.
Genau.
Pulp Fiction, ist das der Grund?
Genau, ist das der Grund? Oder wie kam The Cloud One?
Ja, also jetzt spreche ich natürlich aus der Vergangenheit, weil das ist vor meiner Zeit passiert, aber zum einen ist natürlich, es gab die Chance, glaube ich, dass dieses Hotel in den USA zu eröffnen, also das erste Hotel, also wir waren die erste deutsche Hotelkette, die ein Hotel in den USA eröffnet hat. Es gab diese Chance. Und wie du sagst, da war natürlich der Name ja ein Fragezeichen. Plus, Motel One hat halt eine extrem, extrem starke DNA und eine ganz, ganz klare, das, was die Gäste erwarten, ist ganz klar definiert. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie davon abweiche oder in eine bestimmte Richtung auch im Guten abweiche, dann verzeihen das die Gäste sehr wenig. Also weil sie einfach so sagen, das ist aber jetzt gar kein Motel One. Also was gut und schlecht ist, weil man natürlich einfach das so gefestigt hat, genau das, was du gesagt hast. Ein Zimmer sieht so aus, das ist die Dornbracht-Armatur, da habe ich die Artemide-Lampe, da habe ich meine Lounge, die immer im Design ist. So, und mit The Cloud One habe ich jetzt die Möglichkeit, eben auch mal andere Properties zu entwickeln. Also man hat ein bisschen mehr Flexibilität,
okay.
Was Hotelstandort, also nicht Standorte, was Lage betrifft, das ist auch Top-Lagen, aber was eben den Grundriss auch von Hotels betrifft. Also es gibt ja im Motel One klassischerweise kein Restaurant, es gibt kein Spa, es gibt kein Pool. Aber dafür gibt es unseren tollen Motel One-Tours. Aber jetzt zum Beispiel das The Cloud One, das wir in Lissabon eröffnet haben, ist jetzt das erste, es hat eine grandiose Rooftop-Bar. Das hat ein Restaurant tatsächlich drin, einen kleinen Pool. Also das sind einfach, das Hotel ist ein sehr kleines, fast ein Boutique-Hotel. Aber es sind eben, man hat Flexibilität in den Immobilien, die man übernimmt. Und das ist tatsächlich ein Grund dessen. Und eben, man spricht vielleicht auch nochmal andere potenzielle Gäste an, als man das mit Motel One tut.
Okay, ja, danke. Das ist gut. Dann lass uns über deine Arbeit sprechen in den sozusagen in den 3 Jahren, die du da warst, aber da auch das, was du jetzt vorhast. Weil Motel One haben wir ja gerade ist ja aus der Architektur gewachsen, aus Design, dem physischen Erlebnis, Service. Und du kommst ja schon auch aus einer stark kommunikativ getriebenen Marke. Ne? Was heißt das jetzt für dich? Also sozusagen, ist das etwas, was auch gewünscht wurde, dass Motel One stärker, vielleicht auch durch die Investoren, stärker sichtbar wird, dass sozusagen das Wachstum unterstützt wird durch mehr Kommunikation außerhalb der Gebäude und des reinen Produkterlebnisses? Magst du uns da ein bisschen Einblick geben, was du schon getan hast und was du noch vorhast?
Wie gesagt, ich hatte ja den Luxus, eine sehr, sehr gut geführte Marke zu übernehmen. Was nicht heißt, dass man nicht an bestimmten Schrauben drehen kann. Also für mich war natürlich ein gewisser Wechsel. Ich kam ja von einer Marke, die quasi sehr, sehr stark über, also erstmal eine globale Bekanntheit über Jahrzehnte verfügt hat. Also es gibt kaum jemand, der McDonald's nicht kannte. Riesenbudgets, wie ich schon gesagt habe. Und natürlich eine wahnsinnige Konsistenz auch über die Jahre, also was Markenbekanntheit etc. betrifft. So, Motel One ist insofern anders, dass natürlich eine jüngere Marke ist, muss sagen, obwohl inzwischen auch schon 26 Jahre alt. Dieter Müller mal so schön gesagt hat, ach, das klingt jetzt aber schon alt. Ich möchte ja eigentlich schon eher so ein junges Startup sein, vom Gedanken her. Aber 26 Jahre finde ich jetzt immer noch sehr jung. Und also da sind natürlich ein paar andere Anforderungen. Und was ich festgestellt habe, als ich herkam, die Marke ist sehr, sehr stark gewachsen auf diesem Thema der funktionalen Kommunikation. Also dieses Thema Lage, Design, Qualität. Und das ist auch gut so, ist auch sehr erfolgreich. Das darf man auch nicht beiseite lassen. Aber das, was du vorhin beschrieben hast, diese Wärme, die eben ganz viele Menschen empfinden und diese Liebe auch tatsächlich zur Marke, also das hat mich am meisten fasziniert, als ich angefangen habe, wenn ich dann bei irgendwelchen Veranstaltungen war, dieses, wie viel Begeisterung mir da entgegengeschlagen ist. Also wie du auch gesagt hast, ich bin Fan der ersten Stunde. Also das höre ich ganz, ganz oft von Menschen, dass sie wirklich unglaublich viele Erlebnisse über die Marke mitteilen oder auch schöne Erlebnisse und sagen, ach, das ist so quasi mein Home away from home. Aber diese Wärme und diese Verlässlichkeit, die tatsächlich auch ein bisschen mehr nach außen zu tragen, weil wir ganz, ganz stark diesen Designfokus haben, der auch wichtig ist, weil der auch für die Marke steht. Du hast es vorhin ganz richtig gesagt. Also ich glaube, in unseren Lobbys hat jeder Stuhl einen Namen. Das sind quasi alles Designerstücke. Da ist auch nicht irgendein Fake, sondern das sind wirklich Originale. Das heißt, und das spürt man. Also das war auch immer so sehr oft, wenn man sich mit der Frau Schellemüller unterhalten hat, aus dieses so, da werden keine Kompromisse gemacht, weil der Gast spürt, dass man diese Qualität ernst nimmt und dass einem das wichtig ist. Auch wenn er vielleicht nicht jetzt kennt, dass das ein Baxter-Sofa ist oder eine Tom-Dixon-Lampe, sondern das ist einfach aber man spürt, wie du sagst, das ist kein Ramsch, der da steht. So. Und das eben dieses trotzdem das Design spielen zu lassen, aber gleichzeitig auch diese Wärme, ein bisschen mehr diese Marke quasi noch mit einem Thema aufzuladen, das fand ich eben tatsächlich wichtig, weil wir zum Beispiel nie Menschen gezeigt haben in unseren Bildern. Mhm, also wir haben immer Design.
Preis stand früher ganz groß im Vordergrund, auch, sogar an den großen Schaufenstern oder genau. an den
ab
Scheiben.
79 ne, Euro,
ab 79 Euro.
Ne, so. Genau. Ja. Genau. Und insofern dieses, und das, natürlich ist das ist die Greenfield, das ist die Eintrittsschwelle quasi zu sagen, ich muss mir das leisten können. Ist auch wichtig, dass man da eben nicht niemanden ausschließt, also eine demokratische Marke, aber eben zu sagen, kann ich von dieser klugen Effizienzerzählung, die ich die ganze Zeit gemacht habe, also Lage, Design, Preis, kann ich da jetzt umswitchen oder was addieren hin zu einer Marke, die man eben bucht, nicht nur, weil sie funktional richtig ist oder effizient, sondern dass man sie eben auch liebt, weil sie eben einen berührt. Und ich glaube, diese Marke hat die Power, dass sie Menschen berührt, weil sie tut es, und das eben auch ein bisschen mehr nach außen zu bringen. Und deswegen haben wir auch tatsächlich diesen Claim Like the Price, Love the Design jetzt abgelöst mit Designed for You. Also dieses zu sagen, das ist für den Menschen. Alles, was wir tun, ist quasi gedacht aus der Sicht des Menschen, also oder des Gastes. Und vielleicht auch nicht nur aus Sicht des Gastes, sondern auch aus Sicht des Mitarbeitenden. Also wir intern nennen wir das mal Human-Centered Hospitality, aber dieses zu sagen, der Mensch ist im Mittelpunkt und alles, was wir tun, muss dafür sorgen, dass es dem Gast gut geht und dass der eine gute Zeit hat bei uns. Und ich glaube, das darf man eben auch in der Art, wie man als Marke kommuniziert, sagen. Und du hast vorhin ja gesagt, also während McDonald's ja sehr stark über Reichweite geht, passiert das Markenerlebnis bei Motor One ja sehr, sehr stark über das Thema Experience. Also ich spüre die Marke ja sehr, also natürlich in all der Kommunikation, die wir machen, in der Pre-Arrival, in dem Post-Arrival, also nach dem Abreisen, also diese ganzen Dinge, da kommuniziere ich ja als Marke. Aber das, wo ich die Marke wirklich spüre, ist in dem Moment, in dem ich in das Hotel betrete. Also noch bevor ich irgendein Logo gesehen habe, spüre ich ja das, was du eben genannt hast, Design. Ich gehe an den Check-In-Counter und also im Normalfall erinnere ich nicht, wie der genaue Prozess war, sondern ich erinnere mich daran, wie ich mich gefühlt habe, als der mich empfangen hat. Genau das, was du sagst. Also du hast das Gefühl, dass der jemand ist, der dich erstmal wahrnimmt und der eben auch versucht zu verstehen, was jetzt gerade dein Problem ist. Ob der Prozess jetzt so und so mit Oprah, Cloud oder sonst was passiert, ist dir als Gast komplett schnurz. Also die Technik dahinter muss funktionieren. Aber das, was den Unterschied macht, ist dieser kleine Moment des Willkommens und des Erlebnisses. Und das ist, glaube ich, der große Wechsel. Jetzt auch in der Arbeit, die ich tue, dass du sehr viel mehr über das Thema Experience und das Vermitteln von so diesen kleinen magischen Momenten und wie kann man die skalieren auch nachher, dass das ein großes Thema ist in dem, was wir jetzt gerade tun.
Ja, und das Tolle ist, dass du ja gar nichts erfinden musst. Mm-mm. Es ist ja da. Die Substanz ist ja da. Absolut. Das heißt, so wie du es gerade beschrieben hast, die einfach noch stärker nach außen tragen, das, was sowieso in den Gefühlen schon da ist. Und übrigens, die Markenstärke hat sich mal gezeigt, ich weiß gar nicht, wann das war. Ihr hattet mal ein richtiges Softwareproblem. Ich glaube, die Seite wurde gehackt oder sowas. Also auf jeden Fall, ich erinnere mich selber, dass die Buchungsprozesse nicht mehr funktionierten. Und bei mir selber, welche Geduld ich da aufgebracht habe, um schiefgelaufene. Und ich hatte total, ich so, ja, vollkommen Verständnis, natürlich. Na, nee, klar, dann machen wir das jetzt hier telefonisch. Ja, aber trotzdem buche ich bei euch. Und da merkte ich bei mir selber, wie stark die Verbundenheit zu der Marke war.
Ja, weil man Vertrauen hat. Man hat ein Vertrauen, dass die selbst, also man weiß inzwischen, dass überall Fehler passieren können, aber man vertraut der Marke, dass sie quasi vertrauensvoll auch ist, mit dem umgeht, was man tut, auch wenn was passiert ist. Und das ist, glaube ich, wie du sagst, das ist ein riesengroßer Bonus. Wir hatten auch viele Diskussionen intern, als wir so über, was macht denn die Marke aus und was ist das Besondere, weil natürlich jetzt, ich komme ja aus einem sehr klassisch organisierten Unternehmen mit Prozessen und so weiter, wo man eben auch so dieses, was ist denn die Positionierung? Wofür stehen wir? Was ist das Gefühl, dass wir, also das sind ja diese ganzen Markengrundlagen, die auch mal festzuschreiben jetzt auch für Motor One. Und dann haben wir sehr viel über dieses Thema Verlässlichkeit diskutiert. Und dann manchmal natürlich, ja, aber ist das nicht langweilig? Und dann habe ich gesagt, nee, es ist nicht langweilig, weil es ist eins der stärksten Güter, die man als Marke, glaube ich, haben kann, gerade in unserer Zeit, diese Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit ist nicht gleich Langeweile. Es ist ja immer so ein bisschen diese Angst, dass es, oh Gott, dann sind wir ja also quasi im Schlafwagen unterwegs. Nein, sind wir nicht, sondern diese Verlässlichkeit quasi als hohes Gut zu schätzen und eben dem Gast das auch zu geben, finde ich, ist wahnsinnig wichtig. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Dann verzeiht man oder dann vertraut man auch darauf, dass selbst wenn was schief geht, das wird schon geregelt werden, in einer guten Art und Weise.
Und ihr seid ja auf eine Weise verlässlich, die nicht langweilig ist, weil die Zimmer sind immer gleich. Mhm. Ja? Aber alles, was in der Lobby selber passiert, ist ja immer anders. Ja. Nimmt Rücksicht auf den Standort, erzählt die Geschichte. Allein wie oft ich in Berlin in unterschiedlichen Motel Ones war. Und jedes ist anders, wenn ich reinlaufe. Ne? Und an der einen Stelle wird die Geschichte der Telekommunikation erzählt. An dem Hackeschen Markt ist halt ne, ganz andere Themen. Ne? Diese ganze Flohmarkt-Vergangenheit, Vintage-Möbel etc. Das wird da auch zelebriert. Und das ist ja etwas, genau die richtige Mischung zwischen 20% Stimulation und 80% Verlässlichkeit. Das erlebt man immer wieder bei Motel One.
So, du hast natürlich immer lokale Künstler, mit denen du arbeitest. Du hast immer diese, wie du sagst, die Geschichte des Ortes, an dem sich das Hotel befindet, die immer aufgenommen wird in einer sehr spielerischen und charmanten Art. Und das ist, glaube ich, auch das, was es ausmacht. Du hast eine Handschrift, die du schon erkennst. Ich finde, du erkennst eine Motel One Lobby. Also du erkennst, das ist eine Designhandschrift, die unser Designteam wirklich ganz hervorragend löst. Und trotzdem ist jeder anders. Also keine ist wie die andere. Und trotzdem spürst du, es ist eine Motel One Lounge.
Ja. Siehst du eine Gefahr jetzt in diesem Übergang? Fremdes Geld, ne? Bringt auch immer fremde Energie. Wie geht ihr damit um? Also das ist, was ich gerade gehört habe, ist das, was vorher Kultur war, wollt ihr stärker kodifizieren auch? Also so ein bisschen expliziter machen, damit es erhalten bleibt? Aber wie siehst du das? Also wie vermeidet man, dass der Spirit aus so einer Marke dann Stück für Stück entweicht, wenn die Gründergeneration eventuell sich in 10 Jahren zurückgezogen hat?
Ich habe ja das große Glück, dass mein Chef, also mein CEO, also Co-CEO, der, an den ich berichte, ist der Sohn der Familie. Also der trägt noch sehr viel Spirit mit und ist wirklich ein super Chef. Also insofern habe ich noch ganz viel Kultur-Power hier. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das ist tatsächlich die größte Aufgabe, wie du sagst. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt, wie du es genannt hast, das fremde Geld, das kommt, die Herausforderung ist, sondern ich glaube, da bieten sich auch extrem viele Chancen und auch viele Dinge, dass natürlich auch nochmal ein paar andere Perspektiven reinkommen und man vielleicht jetzt auch Dinge tut, die man vorher nicht getan hätte, im positiven Sinne. Mhm. Ich glaube, was eine größere Gefahr ist, wo man wirklich ein Auge hat, ist das Wachstum. Also ich glaube, man muss, dass man das Wachstum, dass man trotz Wachstum seine Klarheit behält. Das, wofür die Marke wirklich steht. Weil man neigt ja dazu, dann irgendwie so ein bisschen zu zerfasern und zu sagen, das machen wir auch nicht, so dieses, was wirklich in der, von den Gründern für diese absolut fokussieren auf das, was wichtig ist. Und das, also das Wesentliche besonders machen, also wie du es auch gerade genannt hast. Und ich glaube, das ist das wichtig, diese Klarheit zu wahren und das, wofür die Marke steht. Und nicht irgendwie sagen, wir machen da noch ein bisschen und dort noch ein bisschen, sondern wirklich dieses absolut Fokussierte auf das, was man ist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass man das sich immer wieder ins Gedächtnis ruft und sagt, das ist, wer wir sind. Und wir machen das jetzt nicht, wir machen das alles nicht komplexer. Also es wird von alleine komplex, also allein dadurch, dass du in 14 Ländern bist, dass du jetzt irgendwie über 110 Hotels hast, still growing, ist natürlich die Gefahr, dass Dinge komplexer werden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss das nichts an der Kultur ändern, wenn man bewusst darauf achtet, dass die erhalten bleibt. Aber es ist eben auch kein Selbstläufer. Und das ist das Wichtige. Mhm. Das ist nichts, was man sagt, oh ja, die ist so, die ist auch gut, passt schon. Also ich glaube, dass Kultur was ist, dass man immer wieder in den Vordergrund stellt und auch wirklich darauf achten muss, dass die nicht verloren geht.
Ja, sonst ist eingeschlafen im Sattel das Motto. Das Pferd kennt schon den Weg und das ist nicht so.
Richtig.
Wir sprachen davon, dass ein großer Teil von dem Markenerlebnis das Verhalten der Mitarbeiter ist. Mhm. Und das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Wie schafft ihr es da, dass sozusagen diese Marke zum Glühen kommt bei denen und dass sie wirklich auch im Selbstverständnis, wie sie den Menschen gegenüber, habt ihr spezielle Akademien? Ihr seid ein sehr beliebter Arbeitgeber auch in der Hotelbranche. Ich glaube, einer der Top-Arbeitgeber, so von der Beliebtheit. Was steckt dahinter? Also was ist, wie, weil das ist etwas, was natürlich alle Marken da draußen, die im Servicebereich unterwegs sind, bis hin zu Finanzdienstleistern, die noch mit Filialen arbeiten oder so, ist total wertvoll, darüber nachzudenken, wie schaffe ich es denn, meine Marke zum Leben zu erwecken in den Menschen?
Also da natürlich erstmal Kudos an unsere People and Culture, heißt das bei uns, das HR-Team, die da wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, auch sehr viel in den Hotels unterwegs sind und auch, glaube ich, jetzt an die Führungsebene in den Märkten, also die Regional Manager, alle, die da quasi zu, die viele schon sehr lange dabei sind auch und auch diesen Motive-One-Spirit, glaube ich, in sich tragen. Und ich glaube, der Ursprung all dessen liegt tatsächlich in den Gründern. Also dieses, was du einmal hier quasi mit so einer Druckbetankung reingegeben hast, als Gründer, wie du tickst, was du machst. Also ich fand es immer faszinierend, wenn ich auch mal mit Frau Schellemüller dann mal im Hotel war oder so, wie viel Begeisterung da auch entgegengekommen ist von Mitarbeitenden, die sich gefreut haben, dass sie gekommen ist. Also das spürt man, das ist nicht gespielt. Und ich glaube, dieses Gefühl, das in dem Unternehmen eben lange vorherrschte, wir arbeiten für die Familie Müller, das ist schon was, glaube ich, das getragen hat lange Zeit. Deswegen habe ich gesagt, das muss man jetzt weiterführen. Das macht aber, glaube ich, unser People and Culture Team sehr gut, natürlich mit Schulungen. Es gibt hier jetzt in unserem Büro einen Campus, wo eben auch Live-Schulungen, Seminare etc. sehr viel passiert, aber auch eben sehr viel vor Ort gemacht wird. Und ja, es fängt vermutlich bei der Auswahl der handelnden Personen an. Das ist eine Kleinigkeit, das, was ich vorhin gesagt habe, dass eben in den Gesprächen, dass ich diese ganzen Gespräche, die ich geführt habe, sehr, sehr stark über das Thema, passt jemand da rein, stattgefunden haben. Also das Fachliche, das eine, aber das war eigentlich eher nebensächlich, in Anführungszeichen. Sondern tatsächlich dieses, passt man kulturell hier rein. Und ich würde jetzt mal verweisen an meine Kollegin von HR. Das ist quasi, die kann da sehr viel besser noch drüber erzählen, aber das ist jetzt so aus quasi von der Seitenlinie, dass da sehr viel Energie reingeht und zu sagen, zu vermitteln, du hast hier Chancen, du kannst weiterkommen, du kannst dich entwickeln. Und was für ein, eigentlich natürlich auch ein anstrengender Job, aber welcher ist es nicht, aber du hast natürlich unglaublich viele Möglichkeiten im Hotel, dich zu entwickeln. Du hast, glaube ich, weiß gar nicht, ob es eine Berufsgruppe gibt, wo man die Chance hat, auch so im Ausland tätig zu werden, Dinge zu tun. Also es ist schon ein sehr, sehr spannendes Berufsfeld, aber das vermitteln, glaube ich, unsere Kollegen in dem Bereich auch sehr gut und bemühen sich auch eben immer dieses Thema Schulungen und Weiterentwicklung und Motive-One Spirit auch reinzubringen.
Ja.
Und da also, auch in Zusammenarbeit mit uns im Marketing. Also da bin ich auch sehr dankbar für, dass also meine Kollegin, also mein Counterpart im People and Culture Bereich, auch da sehr eng, dass wir da sehr eng zusammenarbeiten. Auch jetzt, wenn wir Markenentwicklung machen, die haben jetzt ihre Arbeitgebermarke entwickelt, was auch eben sehr, sehr eng mit uns zusammen ist, sodass das nicht zwei Dinge sind, die separat voneinander passieren, sondern dass man eben sagt, beides greift ineinander und beides muss sich auch ergänzen und schlau zusammenspielen. Weil sonst habe ich, also ich glaube, Arbeitgebermarke darf nicht anders sein als der Rest der Markenerlebnisse. Also das muss ineinander greifen. Und das ist natürlich auch, je besser man da auch miteinander kooperiert und zusammenarbeitet, umso wirkungsstärker wird es natürlich auch.
Ja, da halten wir fest, Markenführung ist Teamsport und das scheint bei euch gut zu klappen. Und ein ganz wichtiger Markentouchpoint, und das wird ja häufig übersehen, dass 75% der Markentouchpoints, die wirklich markenprägend sind, eben keine kommunikativen, werblichen Touchpoints sind. Ne? Und eure Marke ist ja grundsätzlich aus der Brand Experience heraus gewachsen. Das heißt, das weiter aufrechtzuerhalten. Ich durfte mal tatsächlich neben einem Bewerbungsgespräch in Berlin sitzen.
Echt?
Und ja.
Hoffentlich bestätigt dir jetzt alles, was ich gesagt habe.
Nee, und es war super, weil da wurde unter anderem auch erzählt, dass es eine Rotation gibt im Hotel, dass jeder auf ganz unterschiedlichen Positionen permanent arbeitet. Aber jeder muss auch die harten Positionen mal haben. Frühstücksdienst, dies oder jenes. Und da hatte ich auch das Gefühl, der wurde so abgecheckt wie ein neuer Mitbewohner in der Wohngemeinschaft. Ja, so ein bisschen so ein Chemietest. So verlief das Gespräch ein bisschen. Also war wirklich toll.
Aber das ist wichtig, weil super. Nachher hält es so zusammen. Ja. Also ich glaube, nur so kann es auch zusammenhalten. Also
ja. Also ich finde, ganz toll, vielen Dank für diese Einblicke in Motel One. Und es zeigt auch, auch das spürt man, wenn du darüber sprichst, also die Kraft, die eine Marke auch im Bereich der Identifikation und der Freude auch an der Arbeit entfalten kann, wenn sie authentisch ist, wenn man es spürt, da arbeitet man an was Tollem mit, man ist in einem Team. Jetzt bist du ja ein selbstbekennender Markenfan. Deshalb würde ich ganz zum Abschluss unseres Gesprächs mal ganz kurz so in die Helikoptersicht. Du bist auch in Jurys, in 1000 Jurys schon gewesen. Du kriegst die Branche mit. Was ist dein aktueller Blick? Was passiert da gerade? Was ist gut, was ist schlecht und was wünschst du dir für die Branche, was vielleicht in 5 Jahren ein bisschen anders ist?
Ja, es wird ja sehr viel diskutiert über, so, sag ich, ich fand es total erfrischend, dass wir bisher noch nicht über KI gesprochen haben. So, weil es tatsächlich, ich glaube, das ist die größte Disruption, die jetzt gerade passiert in der Branche. Dieses vom apokalyptischen Szenario, man braucht uns alle nicht mehr und das, die KI wird alles tun und auf Knopfdruck hat die alles erledigt, bis hin zu, ja, übernimmt die Weltherrschaft. Also ich glaube da alles nicht so dran, aber ich finde diese ganzen Szenarien, auch dieses Marketing und die Rolle von Marketing, also wie du sagst, es gibt ja in vielen Panels und Diskussionsrunden dieses, ist Marketing nicht mehr wichtig oder ist es umso wichtiger? Also so ein bisschen mehr Selbstvertrauen würde uns allen, glaube ich, nicht schaden für das, was wir tun, denn also jetzt nicht, weil ich so eine romantische Sicht auf Marke und Entwicklung von Dingen habe, sondern weil ich einfach glaube, wie wir vorhin auch gesagt haben, es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und je austauschbarer und je zugänglicher Technologie für alle wird, und das ist einfach so, also ich kann heute in relativer Geschwindigkeit eine Präsentation erstellen. Ist die gut? Weiß ich nicht. Also das ist eben so mein großer Punkt. Würde mir zum einen ein bisschen mehr Selbstvertrauen wünschen, der Branche. Auch, natürlich ist es schwierig, aber ich glaube, wenn du vor 20 Jahren jemanden gefragt hättest, im Marketing ist dein Job einfach, hätte auch jeder gesagt, puh, das ist sehr kompliziert geworden. So, jetzt ist es vielleicht nochmal komplizierter geworden, aber es bietet halt auch wahnsinnig viele Chancen. Und ich glaube, so muss man sehen. Auch KI nutze ich es ja. Und es ist in vielen Bereichen, hilft es mir als Sparringspartner, als in, auch um nochmal vielleicht einen Gedanken zu schärfen oder zu tun. Was es mir nicht abnimmt, ist Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und Dinge in einem Kontext zu beurteilen. Und das ist das, was ich teilweise momentan vermisse, dieses, also ich bin auch manchmal echt müde, das immer gleiche Design von Präsentationen zu sehen, die auch tatsächlich so manchmal auch nicht wirklich stringent sind, weil einfach der Kontext manchmal fehlt. Und ich finde, man darf nicht alles der KI überlassen. Man darf sie nutzen, man darf sie intelligent nutzen. Aber dieser apokalyptische Abgesang auf alles, was der Mensch quasi beiträgt, den sehe ich nicht so. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen so, ja, ein bisschen anders oder ein bisschen differenzierter betrachtet wird. Mhm. Und in der Branche, was ich sonst noch sehe, ich glaube, es ist für alle schwierig gerade, also gerade jetzt im Agenturbereich und auch jetzt in den Marketingabteilungen hört man sehr oft, dass Budgets gekürzt werden, dass dies passiert. Aber vielleicht muss man das auch manchmal als Ansporn sehen, weil, wie gesagt, ich komme jetzt aus einem Unternehmen, wo ich ein riesen Marketingbudget habe. Jetzt arbeite ich mit einem ganz anderen Budget, aber ich finde das tatsächlich manchmal was spannender, weil man viel mehr darüber nachdenken muss, okay, wo kann ich denn jetzt nochmal irgendwie mit einem coolen Kniff irgendwas erreichen oder wie kann ich es denn vielleicht anders erreichen und vielleicht nicht immer nur Reichweite und hohe Budgets die Währung sind, die über Erfolg entscheiden, sondern vielleicht viel mehr als noch früher Smartness und ein Urteilsvermögen, das Dinge in einen guten Kontext setzt.
Das passt ja auch zum Thema Kreativität, also das Kreative ihre Leistung erhöhen können, wenn sie Grenzen akzeptieren. Weil die unbegrenzte Kreativität ist hier das weiße Blatt, mal mal was. Ja, okay. Oder hier ist das weiße Blatt, mal deinen letzten Urlaub. Das ist eine Limitierung, das ist eine Grenze. Und plötzlich fällt es ganz leicht. Das heißt also, manchmal sind die Grenzen auch stimulierend und dann braucht man das, was du gerade sagtest, bringen Gedanken auf Schwung und können etwas entstehen lassen, was, wenn eben keine Limits da sind, weil die Budgets unendlich sind und man kann sich auch 1000 Fehler erlauben, weil man hat ja das Geld, es wieder zuzudenken. Das heißt, damit, das finde ich eine positive Art, darauf zu blicken, was jetzt auf uns zukommt. Und das Zweite, was ich jetzt mitnehme, ist das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben und was wir ja als den Kern und die Quelle der Kraft von Marken, eben die Kultur, dass das kann die KI nicht leisten. Das heißt, das symbolische Management, die Verbindung zwischen den Menschen. Und dass wir mehr in so eine moderierende Funktion auch kommen, also als Markenverantwortliche, die Abteilungen miteinander zu koordinieren, was du sagst, Klarheit in der Ausrichtung und zu bewahren auch. Ne? Also das heißt, den Kern zu bewahren. Das hast du auch vorhin sehr schön beschrieben.
Ja, ich glaube, ich nenne das mal dieses konsistent zu sein. Also und konsistent, also zum einen in der Form, ich meine, glaube ich, das ist das Offensichtlichste zu sagen, ich habe immer das gleiche Logo, ich habe immer die gleiche Farbe, ich habe immer das. Aber ich glaube auch, dass es nochmal ganz wichtig, auch konsistent in der Substanz zu sein, dass wie sich eine Marke anfühlt. Und das ist natürlich jetzt, wenn du genau das Thema Experience erwähnst, nochmal viel, viel wichtiger. Dieses, dass ich eben die Marke, auch wenn ich nachts um 12 mit einem Mitarbeiter an der Rezeption rede, der dieses Markengefühl eben vermittelt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dieses Konsistenz in der Form und in der Substanz. Und das finde ich, das übersieht man manchmal, weil ich glaube, das ist beides gleich wichtig. Und da spielt die Kultur dann eben mit rein.
Und das hast du vorhin richtig gesagt, in Zeiten, wo sich viel verändert, viel Volatilität da ist, ist gerade das ein hoher Wert, was die Menschen an Marken auch schätzen. Mhm. Da ist irgendwas bleibt gleich.
Absolut.
Ja. Zum Beispiel der Aufenthalt im Motel One.
Absolut.
Das ist doch ein schöner Abschluss für dieses Gespräch.
Absolut.
Dann bleibt nur noch konsistent zu sein in Sachen Markenkraft. Das heißt, es gibt immer die letzte Frage, was, wenn du die Möglichkeit hättest, den Leuten auf den Bildschirm, ob er klein ist, morgens auf dem Handy, auf dem Laptop oder PC, so für ein Jahr so einen Impuls, einen Satz, eine Aussage, eine Erkenntnis oder vielleicht auch nur eine Farbe mitzugeben, das ist total frei. Was würde da auftauchen morgens?
Die Farbe ist natürlich türkis, aber...
Genau, auf türkisem Hintergrund.
Das auf halten wir türkisem schon mal Hintergrund, anders geht es überhaupt gar nicht. Das ist schwierig, weil man natürlich auch mal dazu tendiert, jetzt ein bisschen zu schwafeln. Ich glaube, ich würde schreiben, trau dich.
Trau dich, auf türkisem Hintergrund. Super, das nehmen wir mit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Susanne. Ich habe das Gespräch sehr genossen.
Ja, ich auch. Das, sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar, vielen Dank. Gut. Bis bald.
Danke.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.